In Christus grüße ich euch alle sehr herzlich an diesem Sonntag und freue mich, dass Gott uns diesen Termin schenkt mit ihm, durch seinen Geist auch miteinander. Und ich knüpfe nochmal ganz kurz an das, was Hagen eben erzählt hat. Also dieser Nik Vujicic, das ist wirklich ein Geschenk von Gott, ihn zu erleben, diese geistliche Persönlichkeit, wie wir sagen, trotz seiner großen Behinderung, und er lobt und ehrt Gott durch sein Leben. Und einem Vortrag hat er zum Beispiel erzählt dann mal, oder ist ja auch gefragt worden, wie macht man das, also jetzt ohne Beine, ohne Arme sich bewegen, und sagt er, ich glaube an Gott, an die Macht Gottes. Ich weiß nicht, ob er mir in diesem Leben noch Beine und Arme schenkt. Für alle Fälle habe ich ein paar Schuhe im Schrank. Und ich weiß, bei der Auferstehung werde ich unversehrt sein. Komplett, ja. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und dann ganz kurz, Hagen hat von dem Sola erzählt, hier in der Nähe. Das gibt es ja an einigen Stellen in der Nähe von Münster auch. Ist jetzt alles aufgebaut, startet. Ich habe da auch im letzten Jahr meine einschlägigen Erfahrungen gemacht. Und zwar ist ja dieses Sommerlager für Teenies und ja, Kinder in mehreren Altersgruppen. Und 14 Tage vorher rief jemand an und sagte, Jan, also wir haben das Thema dieses Jahr Wikinger. Uns ist der Wikingerkönig abhanden gekommen. Kannst du nicht den Wikingerkönig spielen? Nur ich war gerade in Rente gegangen und habe mich dann darauf eingelassen. Also ich war dann dieser Wikingerkönig Harald Blauzahn. Das war übrigens nicht nur ein Wüstling, der hat dann in seinem Leben auch einen Missionar kennengelernt, und das hat ihn bewegt und verändert, auch in seiner Herrschaft. Und es war einfach für mich wirklich auch etwas sehr Gutes, dieses Sommerlager über die Tage mitzuerleben, diese geistliche Dichte, die natürlich Erlebnispädagogik dann und morgens Bibelzeiten in den Zelten und Gottesdienste, ja, war sehr schön. Und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, dafür zu beten, für diese Lager hier und da. Neulich war ich in einer mir eher fremden Gesellschaft, und da stellt man sich da ja vor, habe ich mich auch vorgestellt, einer Dame etwa in meinem Alter. Ich sage, Jan Hoekstra. Oh, Hoekstra, das klingt sehr holländisch, sagt sie. Ich sage, das ist es auch. Ich bin ja holländischer Staatsbürger, ich habe auch nur diesen einen niederländischen Pass. Ich darf also in Deutschland nur kommunal wählen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und man hört es mir halt nicht an, weil ich in Deutschland geboren bin. Weshalb erzähle ich das? Im letzten Jahr, als ich in Rente ging, zu meinem Dienstabschied, was haben die Ältesten in Münster mir geschenkt? Ein Schal, ein Fanschal. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Flügelspannweite reicht. Ein Fanschal, leuchtend orange, wie man sieht. Oranje. Die Farbe hat ja doch gefehlt bei der Fußball-Europameisterschaft vor ein paar Wochen. Nicht alle Leute, die ich traf, haben das bedauert. Ich schon. Ja. Also, Holland hatte sich nicht qualifiziert, war diesmal einfach zu schlecht, sei es drum. Dieser Schal, ein sehr besonderer. Was steht da drauf? Lesen wir das mal miteinander. Und noch einmal. Und wer es dann auch mal auf Niederländisch lesen möchte. Ja, ons Seele hart jeugt van vreugde en wij vertrouwen alleen op hem. Noch een keer. Ja, ons hele hart juicht van vreugde en wij vertrouwen alleen op hem. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, Jan, bist du ein Fan von Jesus? Meine Antwort, nein. Falls damit gemeint ist, fanatischer Christ, fragwürdiges Benehmen, Verachtung Andersgläubiger, da sage ich nein, danke. Wohl aber kann man mich einen Jesus-Fan nennen, wenn damit gemeint ist, über ihn freue ich mich, ihn liebe ich, bekenne mich zu ihm, auch wenn andere nichts von ihm halten mögen. Jesus ist meine Leidenschaft, für ihn habe ich Zeit, gehe auch weite Wege gern, bin gern mit Leuten zusammen, die ebenfalls von ihm überzeugt sind, und bei Jesus möchte ich bleiben, nicht mich übermorgen vielleicht jemand anderem zuwenden. Und zugleich ist klar, wisst ihr, Jesus hat es ja nie auf Fans im herkömmlichen Sinn abgesehen. Also Anhänger, die sich zu ihm halten, solange ihnen sein Auftreten gefällt. Solche gab es damals, solche gibt es heute auch. Leute, die ihn also eine Weile gut finden, Jesus, bis er etwas in seiner Botschaft sagt, was sie heftig stört, und weg sind sie. Also das zeigt ja ein kleiner Blick ins Evangelium. Jesus war nie darauf aus, sich beim Volk beliebt zu machen, sozusagen eine möglichst große Menge an sich zu reißen, mit sich zu reißen. Er sagte unbequeme Dinge, auch wenn das dann bedeutete, Menschen wandten sich von ihm ab. Jesus sucht Leute, die ihm nachfolgen. Lass uns mal kurz darüber nachdenken, ein echter Nachfolger zu sein, was bedeutet das eigentlich? Jesus hat dich dazu berufen. Dazu beruft man sich nicht selber. Ihm vertraust du, nicht halbherzig und nicht manchmal, sondern ganz. Lässt dich von ihm leiten und verändern. Nimmst Jesu Gedanken wichtiger als deine eigenen. Bleibst in der Bindung an ihn, auch wenn sein Weg für dich mal schwierig wird. Ordnest ihm dein Leben unter, tust das, wovon du begriffen hast, dass es dir sagt, und so gehörst du zu seinen Freunden. Das sagt Jesus, Johannes 15, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch so, wenn ihr tut, was ich sage. Und schließlich kommt der Tag, an dem du Jesus sehen wirst, beim ewigen Fest, so wie er ist. Jesus sucht Nachfolger. Worum es Jesus zu tun ist, hat Sören Kierkegaard im 19. Jahrhundert einmal so beschrieben: Nicht Bewunderer sucht Jesus, sondern Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern, die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen in der letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg, die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können und wollen ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gern willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Frage: Sind echte Nachfolger begeistert von Jesus? Hoffentlich doch, hoffentlich doch. Worum es dabei geht, fand ich sehr schön ausgedrückt in Worten von Hermann Traub: Jesus begeistert. Er nimmt dich mit auf seinen Weg und nie mehr wirst du auf Sinn verzichten müssen. Jesus begeistert. Er zeigt dir genau seine Beziehung zu dir und nie mehr wirst du ohne ihn leben müssen. Jesus begeistert. Er zeigt dir seine Aufgabe und nie mehr wirst du ohne seinen Auftrag sein. Gut, denke ich, wenn wir uns in diesem Sinn von Jesus begeistern lassen. Und jetzt zurück, was steht auf dem Schal? Es ist ein bisschen heiß jetzt, ich lege den mal ab, dann haben wir es da ja stehen. Unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Dazu als Predigtthema, der Uwe hat das vorhin schon gesagt, auch Thema für diesen Gottesdienst, Chancen für Freudeentdecker. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Das hat vor 1600 Jahren der Kirchenlehrer Augustin gesagt. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir das auch so sehen. Ohne Freude lässt es sich schlecht leben. Längere Zeit ohne Freude an etwas zu sein oder ohne Vorfreude auf etwas, ist das Leben ziemlich anstrengend. Wir brauchen Freude und haben sie doch nie als sicheren Besitz. Und was auf Freude im Allgemeinen zutrifft, gilt erst recht für die Freude an Gott. Glaube, wisst ihr, Glaube könnte geradezu umschrieben werden mit aus der Freude an Gott leben. Aus der Freude an Gott leben, das ist Glaube. Meine Frage, kennst du Stimmen? Vielleicht bist du selber eine davon. Stimmen, die sagen, ja, wenn das mit der Freude so einfach wäre und überhaupt ist es mit dem Glauben doch ziemlich schwierig und kompliziert. Jemand schildert mit Blick auf die Weihnachtsbotschaft seinen Eindruck so, man ist geneigt anzunehmen, dass der Engel in der heiligen Nacht ausgerufen hat, siehe, ich verkündige euch große Probleme, die allem Volk widerfahren werden. Angesichts der Stimmung in weiten Teilen der Christenheit Europas ist man doch überrascht, dass der Engel tatsächlich ausgerufen haben soll, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Eine ganz einfache Botschaft. Durch das Leben von Jesus, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung bestätigt Gott sie. Wenn einer kommt und mich fragt, Jan, worüber freust du dich? Na, da fällt mir schon einiges ein. Ich sag mal, Müsli zum Frühstück, neueste Bilder von den kleinen Enkeln oder wenn im Garten die gefiederten Frühaufsteher ein Morgenkonzert geben. Und eins weiß ich, bei dieser Frage würde ich sehr bald von Jesus reden, weil sich in der Person von Jesus geballte Freude erschließt. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Nicht bedrücken will er uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern dass wir uns an Jesus Christus und an seiner Herrschaft freuen. Mit der Freude an Christus geht uns auch die Liebe zu ihm verloren. Ohne die Freude an dem menschgewordenen und auferstandenen Sohn Gottes geraten wir ins Murren, in den Widerspruch, in die Traurigkeit. Wie finden wir solche Freude? Allein durch den festen Glauben, Jesus lebt. Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt, sich uns bezeugt, uns führt und hält, wie sollten wir dann nicht ebenso froh werden wie die Jünger, als sie ihn am Ostermorgen sahen? Johannes 20, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Auf diesen heiligen Namen vertrauen wir, Jesus. Jesus, der uns in seiner Gnade mit sich selber konfrontiert. Die Bibel sagt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Was bedeutet eigentlich der Name Jesus, hebräisch Jehoshua? Der Herr ist Rettung, Hilfe, Heil. Und von dieser Wahrheit überzeugt, gepackt, schrieb Paulus, darauf könnt ihr euch verlassen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder, Gottlose zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen, schreibt Paulus an Timotheus. Ich weiß nicht, was für eine Meinung jeder Einzelne von uns hier von sich selber hat. Es muss auch keiner jetzt zu grübeln anfangen, wie gut oder wie schlecht er im Verhältnis zu Paulus dastehen könnte. Wisst ihr, die Bibel liefert uns keine Anleitung, Menschen in große und kleine oder mittelschwere Sünder einzuteilen. Ohne Frage sind wir auch heute Morgen hier recht unterschiedliche Leute. Herkunft, Lebensgeschichte, Hautfarbe, Interessen, Begabungen, vieles mehr. An einem Punkt aber stehen wir alle ausnahmslos auf einer Stufe und genau dort trifft der Heiland uns an. Jesus kam, um Sünder wie uns zu retten, aus drohender ewiger Verlorenheit in die himmlische Gemeinschaft mit Gott zu retten. Und weil das so ist, deshalb möchte ich fragen, hast du das schon klar mit Jesus? Für dich persönlich klar? Hast du das Geschenk der Errettung durch Jesus persönlich angenommen? Wenn das ist, so ist, dann ist dein Leben für immer mit Jesus verbunden. Dafür verbirgt er sich. Und falls noch nicht, falls du aber merkst, jetzt meint Jesus mich und man merkt das in seinem Herzen, welchen überzeugenden Grund sollte es geben, es dann aufzuschieben? Wenn du merkst, Jesus meint jetzt mich, welchen überzeugenden Grund sollte es geben, es dann erstmal noch aufzuschieben? Wenn Jesus sagt, komm, worauf willst du warten? Die Freude der Umkehr, die Gott schenkt, wartet auf dich. Welch ein Name, Jesus. Wir trauen auf seinen heiligen Namen. Folgende Gedanken fand ich dazu. Wie viele Wörter braucht der Mensch? Die deutsche Sprache soll, man höre und staune, 5,3 Millionen Wörter umfassen. Ich weiß nicht, wer die alle kennt. Der Standardwortschatz liegt bei 50 bis 70.000, also damit können wir uns schon ziemlich gut ausdrücken. Wie viele Wörter aber sind nötig für unsere Existenz an der letzten Grenze, die jeder von uns passieren muss? Welches Wort trägt uns im Leben, umschließt uns im Sterben, birgt uns im Gericht und öffnet uns den Himmel? Nur ein Wort brauchen wir da, mehr nicht. Ein Name genügt, Jesus. Wer den Namen anrufen kann, wer bekennen kann, Herr ist Jesus, der hat das Leben. Alle Vokabeln dieser Welt mag ich im Sterben vergessen, wenn mir der eine Name bleibt. Er ist das Schlüsselwort für die Ewigkeit. Vor diesem Namen werden sich alle Knie beugen. Die Zungen werden ihm die Ehre geben, so oder so. Die Melodie der Ewigkeit wird eine unendliche Lobpreisvariation über diesen Namen, das heißt eben über Jesus sein. Und mit diesem Lob lässt Gott uns jetzt schon beginnen. Grund stärkster Freude also, Jesus Christus. Gestorben, begraben, auferstanden von den Toten, alles für uns. Und deshalb all die österlichen Lieder, die von Jesus, dem Auferstandenen, handeln, was sind sie denn? Freudengesänge sind das. Guckt euch die Osterlieder an, Choräle der Zuversicht. Helmut Thielicke sagte, müsste einen das nicht von den Sitzen lupfen, wenn uns die Osterbotschaft, Jesus ist auferstanden, erst erschüttert und uns so überhaupt aufgeht, dann sind wir plötzlich vom Leben umzingelt und dann sieht das Leben anders aus und man wird dann auch anders leben. Was anders geworden ist? Eine Menge. Unendlich viel. Wäre Jesus nämlich im Tod geblieben, jede Schuld bliebe auf einem liegen und der Glaube wäre dummes Zeug. Genauso schreibt Paulus das 1. Korinther 15. Wäre Jesus im Tod geblieben, unser Glaube wäre dummes Zeug, Blödsinn. So aber bin ich im Glauben gewiss, da ist einer, der nimmt mir meine Schuld ab. Vergibt. Für immer. Und ich brauche das jeden Tag. Ich werde niemals sündlos in diesem Leben, aber ich weiß, ich werde meine Sünde los bei Jesus. Und das ist so entlastend. Das befreit auch von Furcht. Anders leben, dann eben in der Kraft des Heiligen Geistes, dann kämpfe ich nicht mehr krampfhaft im eigenen Namen um ein Leben nach Gottes Maßstäben, denn dann, wenn ich selber nach eigener Kraft kämpfe, verliere ich immer nur. Ich lebe auf Seiten dessen, dem die Ewigkeit gehört. Weder Zukunft, noch Teufel, noch Tod können mir Angst einjagen. Ich stehe nirgendwo auf weiter Flur. Egal, wohin ich komme nächste Woche, ich weiß das ja noch nicht, überall weiß ich, wird Jesus auch sein, bei mir sein. Jesus kämpft und siegt in mir, geht voran, geht mir nach. Jesus hält sich aus nichts, was mich angeht, heraus. Anders leben. Das heißt dann eben auch nicht in Heidenangst um mich selbst, auch nicht mehr in Angst vor Gott. Stattdessen dazu befreit, Menschen, Christus und Menschen zu dienen. Kann sein, man nennt mich dann einen Narren oder einen Träumer. Christus aber ist mein Leben und er übertrifft alles, alles, was man sonst so Realität nennt. Voller Entdeckerfreude, Entdeckerchancen zur Freude steckt dieser Psalm 33. Wir haben ja eben gehört, an einigen Punkten halten wir jetzt noch mal kurz inne. Auch in Vers 13, da heißt es, der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Vielleicht denkst du, ja, das glaube ich auch, dass das so ist, aber wo ist hier ein besonderer Grund zur Freude für mich? Und dann lass uns jetzt mal kurz über den eigenen Tellerrand hinausschauen, schließlich baut Gott überall auf der Welt an seinem Reich. In einem Land Südostasiens ist Folgendes passiert. Ein Team von einheimischen Bibelübersetzern arbeitet sich Vers für Vers durch die Apostelgeschichte. Sie kommen zu Kapitel 17, Vers 26. Gott hat aus dem ersten Menschen alle Völker der Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnen. Den Männern, den Einheimischen, kommen die Tränen. Dann sagt einer von ihnen, da ist ja von uns die Rede. Gott kennt uns. Er hat uns immer schon gekannt. Und zu dem Wycliffe-Bibelübersetzer gewandt, sagt er dann, weißt du, du erklärst uns ständig Dinge, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Wir fühlen uns dann so minderwertig, so übergangen, als hätte Gott uns einfach vergessen. Aber hier steht, dass Gott uns nie vergessen hat. Ich bin so froh. Begreifen wir die Freude dieser Leute. Wenn Gott vom Himmel herab alle sieht, Gott sieht alle Menschen, dann ja auch uns, weil wir in seinen Augen wertvoll sind. Das haben sie in dem Moment begriffen. Gott hat es ihnen gezeigt. Das heißt also, Menschen ganz woanders auch erfahren, wie Gott sie erreicht und wie er seine Herrschaft bei ihnen ausbreitet. Und deshalb ist ihre Freude so groß. Und wir, wenn wir das hören, ja, das nicken wir doch nicht einfach ab und sagen, ja gut, dass es so ist. Dann wird doch genau das, denke ich, wahr, was Paulus im Römerbrief schreibt. Freut euch mit den Fröhlichen, mit denen, die sich freuen. Chancen für Freudeentdecker. Also dieser Hymnus, Psalm 33, besingt lauter Dinge, die zur Freude an Gott Anlass geben, hören wir in die Verse 6 und 9. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist ein starkes Lob auf Gott, den Schöpfer. Es ist ja so, überall auf der Welt fragen Menschen, wo kommen wir her, wie ist die Welt entstanden? Und je nachdem, wo man hinkommt, dann haben die Menschen dort ihre Sagen, ihre Legenden, ihre Märchen, wie die Welt entstanden ist durch irgendwelche Götter oder sonstige Gestalten. Eine Sage aus Hawaii schildert die Taten eines pazifischen Volkshändlenden, der Maui hieß. Zu seiner Zeit, so wird erzählt, konnten sich die Menschen nur kriechend fortbewegen, weil der Himmel so niedrig war. Und was passiert? Maui, der Halbgott, trinkt aus einem magischen Flaschenkürbis, stemmt den Himmel hoch und verankert ihn für alle Zeit an seinem Platz. So können die Menschen nun aufrecht gehen, wie es ihre Bestimmung ist. Ein Märchen. Und die Wirklichkeit, in der Bibel bezeugt, da tritt kein Halbgott auf und macht sich an einer verrutschten Schöpfung zu schaffen. Gott ist am Werk. Wo vorher Chaos war, großes Tohuwabohu, sagt die Bibel, entsteht durch Gott das ganze Universum. Und Gott braucht tatsächlich nichts, um damit zu beginnen, schafft wirklich Neues. Nie zuvor war es da, aber Gott hatte seine Vorstellung davon und ließ alles so werden, wie er es wollte. Erstmalig, genial, fantasiereich, anspruchsvoll, nach einem für uns Menschen hochkomplizierten Bauplan. Und Gottes Wort, Schöpferwort, geht nicht ins Leere. Wie er es sich gedacht hat, so ruft er die Dinge ins Leben, damit wird die Welt nicht göttlich. Gott ist auch nicht ein Teil dieser Welt. Er erschafft Räume, sorgt dafür, dass sie bevölkert werden, stattet alles mit guter Ordnung aus, setzt auch Grenzen und auch das, was wir Zeit nennen, lässt Gott beginnen, erkennbar ja im Rhythmus von Tag und Nacht. Alles zum Staunen. Und dann, inmitten der Unendlichkeit des Alls, ist da in genau passender Entfernung eine Sonne, die Licht und Leben spendet. Und mitten in einem an dieser Stelle hier 270 Grad kalten Kosmos gibt es einen kleinen blauen Planeten, Erde genannt, auf dem Leben möglich ist. Hier leben wir Menschen und können Gott kennenlernen durch seinen Sohn, der auf die Erde kam. Und was geschieht mit Jesus, nachdem er gestorben war? Gott rief ihn am dritten Tag ins auferstandene Leben. Ebenso werden der neue Himmel und die neue Erde einst Wirklichkeit, allein durch Gottes Schöpferwort. Gott ist einzigartig, tut Wunder, hat die Herrlichkeit längst vorbereitet und lädt tatsächlich jeden dazu ein. Unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Und jetzt zum Schluss die Frage, solche Freude an Gott, über Gott, in Gott, wie zeigt sie sich? Da wäre viel zu sagen dazu. Sie zeigt sich ganz bestimmt immer wieder auch so, wie gleich zu Beginn des Psalms es gesagt wird. Jubelt über den Herrn und singt, alle, die ihr zu ihm gehört, denn Ehre steht ihm zu. Singt dem Herrn alle, die ihr zu ihm gehört, so wie wir es auch gern von Herzen getan haben, hier im Gottesdienst. Singt dem Herrn und an der Stelle fällt mir ein Erlebnis aus dem vergangenen Herbst in der Reha-Klinik ein. Ein paar Mal war ich ihr schon begegnet, der Frau vom Reinigungsdienst auf meinem Flur. Eines Morgens spreche ich sie an. Kommen Sie vielleicht aus Ghana? Aus Angola. Waren Sie schon dort? Nein, sag ich. Ich weiß nur, vor Jahren gab es dort langen Bürgerkrieg. Ja, sagt sie. Deshalb mussten wir ja fliehen. Erst in die Republik Kongo. Von dort kamen wir vor 12 Jahren nach Deutschland. Mein Mann und ich mit unseren 4 Kindern. Als ich ihr das nächste Mal begegnete, sprach ich sie an auf das, was mir aufgefallen war. Sie singen oft bei der Arbeit. Ich glaube, Menschen in Teilen Afrikas singen sehr gern. Nicht alle, sagt sie. Ich schon. Ich singe immer Lieder von Gott. Schon zu Hause war das so. Eine christliche Familie waren wir, gehörten zur Gemeinde. Ich war im Kindergottesdienst. Dann glauben wir gemeinsam an Gott, sag ich froh. Und wir lächeln. Sie nickt und erzählt weiter. Kurz bevor mein Mann starb, waren wir alle zusammen im Zimmer. Waren sehr traurig. Was sollten wir sagen? Dann schlug mein Mann vor, kommt, wir singen Lieder von Gott. Das haben wir gemacht. An einem der nächsten Tage dann vormittags, ich liege auf meinem Bett nach irgendeiner therapeutischen Anwendung, ruhe mich aus, dann klopft es, die Frau kommt ins Zimmer, erledigt, was zu tun ist, dann sagt sie, ich könnte ein Lied vorsingen. Gern, sag ich. Und dann singt sie, tanzend, mit dem Putzlappen in der Hand, im Zimmer auf und ab tanzend, singt sie auf Portugiesisch eins ihrer Lieder und dann gleich noch eins. Unnachahmlich. An meinem Abschiedsmorgen treffe ich sie auf dem Flur, bedanke mich für alles. Frohe Weihnachten, wünscht sie mir, ich ihr auch. Und als letztes, was sagen wir als letztes zueinander? See you in heaven. Im Himmel sehen wir uns wieder. So schön kann es sein, sich gemeinsam am Herrn zu freuen. Amen.